Schweinecast. Wissen auf die Ohren. Ein Angebot des Instituts für Mikrobiologie und Tierseuchen der Freien Universität Berlin. Ja, schön, dass Sie uns runtergeladen haben und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer ersten Ausgabe. In insgesamt 6 Folgen laden wir Sie dazu ein, gemeinsam mit uns noch mehr über das Thema Tiergesundheit, Antibiotika und vor allem Antibiotikaresistenzen in der Schweinehaltung zu erfahren. Sie können uns hier immer natürlich ganz bequem zuhören, zum Beispiel von unterwegs, das freut uns, aber wenn Sie noch mehr Hintergrundinformationen wollen, auch zum Nachlesen, dann gibt es zu jeder Folge eine Broschüre und zwar bei uns im Internet auf rai-projekt.de/schwein. Mein Name ist Sven Bottesch und ich melde mich heute direkt aus dem Robert-Koch-Institut in Berlin. Hier sprechen wir über das One Health-Konzept. Das besagt grundsätzlich, wenn wir über Gesundheit im Allgemeinen und Bakterien und ihre Resistenzen im Speziellen sprechen, dann hilft es uns nicht weiter, nur einen Bereich anzuschauen, sondern dann braucht es den übergreifenden Blick. Dass die Gesundheit des Menschen mit der Gesundheit von Tieren und der Umwelt verbunden ist. Dass man nur dann dagegen arbeiten kann, dass Krankheitserreger übertragen werden und sich ausbreiten, wenn man alle Bereiche im Blick hat. Wie sich das genau erklärt und was das für die Praxis bedeutet, das wollen wir heute besprechen. Und weil es beim One Health-Ansatz eben um einen gemeinsamen Blick auf das Thema Gesundheit und im Speziellen Resistenzen geht, deswegen kommen meine beiden Gäste heute auch aus beiden Richtungen, aus Instituten der Human- und der Veterinärmedizin. Einmal Professor Lothar Wieler, er ist Präsident des Robert-Koch-Instituts, als Bundesinstitut die Gesundheitsinstanz in Deutschland, sage ich jetzt einfach mal, insbesondere wenn es um Infektionskrankheiten geht. Herr Professor Wieler sagt, multiresistente Infektionserreger bedrohen Errungenschaften der modernen Medizin. Weil es auch zum Austausch multiresistenter Erreger zwischen Mensch und Tier kommt, tragen Human- und Veterinärmedizin eine gegenseitige Mitverantwortung. Herr Professor Wieler, freue mich, dass Sie da sind, beziehungsweise dass wir bei Ihnen zu Gast sein dürfen heute. Herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Gern. Herzlich willkommen Ihnen auch.
Mein zweiter Gast ist Professor Thomas Mettenleiter. Er ist Präsident des Friedrich-Löffler-Instituts, das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Er forscht unter anderem zur Molekularbiologie von Tierseuchenerregern. Professor Mettenleiter sagt, Globalisierung, globaler Reiseverkehr, Klimawandel und Veränderungen in der Tierhaltung, all das bedingt neue Forschungsansätze, die nur in der interdisziplinären Zusammenarbeit im Rahmen des One Health-Konzepts erfolgreich sein können. Herr Professor Mettenleiter, auch Ihnen herzlich willkommen. Freue mich, dass Sie da sind.
Sehr gerne.
Ich möchte, Herr Professor Mettenleiter, mit einem ganz praktischen Beispiel anfangen. Eine Tierärztin oder Schweinehalterin, stellen wir uns vor, die wird schwanger. Sie kommt ins Krankenhaus, wird dort als jemand aus der Risikogruppe auf MRSA, also ein multiresistentes Bakterium, getestet, positiv. Und ihre Bettnachbarin, die bekommt dann plötzlich eine Infektion, auch mit positivem Test. Folgt man hier dem One-Health-Gedanken, dann wäre es ja denkbar, dass die Erreger, die dafür verantwortlich sind, ursprünglich mal aus dem Schweinestall kommen. Wie ist das zu erklären?
Also es ist so, dass es solche Erreger natürlich im Schweinestall auch gibt und wir wissen auch, dass diese sogenannten Livestock, also Nutztier-assoziierten MRSA auf den Menschen gehen können, kolonisieren können. Was die allerdings nicht besonders gut können, ist sich von Mensch zu Mensch ausbreiten. Das heißt also, hier ist es schon so, dass in den meisten Fällen zwar eine hohe Kolonisierungsrate initial stattfindet, aber die Übertragungsrate danach sehr, sehr gering ist.
Und wir sprechen bei dieser Übertragung von Tier auf Mensch dann von Zoonosen, richtig?
Das ist eine Zoonose, richtig. Zoonosen sind Infektionen, die vom Tier auf den Menschen, aber, und das darf man nicht vergessen, auch vom Mensch auf das Tier übergehen können. Das heißt, es ist keine Einbahnstraße, was man immer so versucht zu assoziieren, das ist das Tier, das streut und der Mensch ist das Opfer. Nein, nein, da kann durchaus der Mensch auch Täter sein. Ein sehr schönes Beispiel in der Vergangenheit war die Schweinegrippe, also die Influenza vom Typ H1N1. Dort war es in der Tat so, auch wenn sie Schweinegrippe heißt, ist es bei uns in die Nutzschweinebestände durch infizierte Menschen eingetragen worden. Also es ist schon ein Kreislauf in beide Richtungen.
Jetzt ist das ja aber vielleicht noch was, was auch direkt logisch erscheint. Also Tierärzte, Schweinestall, Krankenhaus, dieses Beispiel, über das wir gerade gesprochen haben, das ist eine Infektionskette, die kann ich mir noch ganz gut vorstellen. Jetzt stellen wir uns aber mal denjenigen vor, der in seinem normalen Alltag weder zum Gesundheitswesen noch zur Tierproduktion einen direkten Kontakt hat. Also der ganz normale Mensch hier in Berlin auf der Straße zum Beispiel. Herr Professor Wieler, wie erklären Sie diesem Menschen, dass er aber trotzdem sehr wohl ein Teil dieser Zusammenhänge ist von Krankheitserregern und Resistenzen?
Ich glaube, man muss zunächst einmal verstehen, dass Bakterien ein großer Teil von uns selbst sind. Also wir bestehen zu einem viel größeren Teil an Zellen, an bakteriellen Zellen, als an eigenen Körperzellen. Das heißt also, der Mensch ist ein Superorganismus, der sehr viele Bakterien beinhaltet. Und unter diesen Bakterien finden sich eben auch welche, die zum Beispiel MRSA sein können. Das ist primär nicht unbedingt ein Problem, sondern diese Bakterien sind Teil dieses normalen Ganzen. Wenn sie allerdings in bestimmte Situationen kommen, zum Beispiel wenn die Menschen Wunden hätten, wenn sie verunfallen, wenn sie in intensiv medizinisch behandelt werden müssen aus irgendwelchen Gründen, dann kann es sein, dass diese Bakterien sich mehr stärker ausbreiten, als sie das sonst täten. Und das ist der Grund, warum man Patienten stratifiziert. Das heißt also, wenn Patienten ins Krankenhaus kommen, dann wissen die Ärzte, es gibt bestimmte Gruppen, da ist die Chance, dass diese Patienten einen solchen Erreger in der Nase zum Beispiel tragen, größer. Dann werden sie diesen Patienten anders einklassifizieren und mit ihm anders umgehen, als wenn es einer aus der normalen Bevölkerung ist, der nur ein sehr geringes Risiko trägt. Das heißt also, es ist immer wichtig, dass die Ärzte unterscheiden zwischen verschiedenen Gruppen und mit verschiedenen Gruppen von Personen auch unterschiedlich umgehen. Und das kann man, glaube ich, den Mitmenschen sehr gut vermitteln, denn wir machen in unserem ganzen Leben immer irgendwelche Tätigkeiten, wir verbringen Tätigkeiten, die wir risikobewusst verbringen. Jede Berufsgruppe hat bestimmte Risiken, in diesen Risiken geht man mit bestimmten Maßnahmen gegen diese Risiken vor. Und dasselbe hat natürlich auch der Arzt zu tun. Und insofern glaube ich, dass man das den Mitmenschen sehr, sehr gut vermitteln kann.
Das waren jetzt einige ganz praktische Beispiele aus dem Gesundheitswesen, aus dem humanmedizinischen Gesundheitswesen. Lassen Sie uns nochmal auf diese Idee des One Health Konzeptes konkret kommen. Heißt das im Prinzip, es kann alles von überall kommen?
Nein, das ist auch wichtig zu unterscheiden. Das ist eine gute Frage von Ihnen. Es gibt natürlich bestimmte Erreger, die gehen nur in eine Richtung. Es gibt bestimmte Erreger, die gehen in beide Richtungen. Und es gibt bestimmte Erreger, die können sich zum Beispiel nur in bestimmten Tierarten vermehren, aber nicht in anderen. Das sind sehr komplexe Zusammenhänge. Aber die Tierärzte und Ärzte sind natürlich in der Lage, diese Zusammenhänge zu erkennen und entsprechend damit umzugehen. Das heißt, die ganze Komplexität den Mitmenschen zu vermitteln, kann nicht unser Ziel sein. Aber die prinzipielle Möglichkeit muss den Menschen klar sein. Und wir müssen immer in der Situation, in der die jeweiligen Menschen sind, in der Situation müssen wir sie abholen und ihnen erklären, was geschehen kann und wie wir dagegen vorgehen können.
Aber wenn wir jetzt mit Blick auf One Health sagen, es ist eben so, für Tiere spielen nicht nur andere Tiere eine Rolle. Für Menschen spielt nicht nur die Ansteckung von anderen Menschen eine Rolle. Was sind denn dann alles Bereiche, die wir im Blick haben müssen, die man bedenken muss?
Stellen Sie sich zum Beispiel vor, ein Mensch ist Diabetiker. Diabetiker haben manchmal schlechte Wundheilung. Bei Diabetikern zum Beispiel kommen solche Wundinfektionen mit MRSA häufiger vor als in der Normalbevölkerung. Wenn diese Diabetiker jetzt zu Hause einen Hund haben, dieser Hund kann sich bei dem Diabetiker anstecken. Wenn Sie den Diabetiker behandeln, müssen Sie auch den Hund mit behandeln. Das heißt also, Sie müssen immer in die jeweilige Situation schauen, was Sie unternehmen können, um diesen Zusammenhang zwischen Tier und Mensch in dem Fall zu unterbinden und Interventionen durchzuführen.
Da geht es um das, was wir, Herr Professor Mettenleiter, gerade eben auch nochmal definiert haben als die Zoonosen. Nun spielt in One Health ja aber auch zum Beispiel der Boden, die Umwelt in Stadt und Land und all das eine Rolle. Können Sie da nochmal einen Überblick geben, also was wir wirklich alles bedenken müssen an Faktoren da?
Ja, das ist völlig richtig. One Health wird sehr häufig nur fokussiert auf die Zusammenarbeit zwischen Human- und Veterinärmedizin, also Mensch und Tier. Aber wir sind natürlich alle beeinflusst von Umweltfaktoren. Und deswegen ist das moderne One Health-Prinzip, so wie es heute gelebt wird, eben auch ein Prinzip, das die Umwelt wesentlich mit einschließt. Das heißt natürlich auch, dass die Umwelt passiv Erreger tragen kann, aber dass er auch aktiv Erreger übertragen kann. Zum Beispiel alles, was vektorübertragene Infektionen sind, also Infektionen, die zum Beispiel durch Insekten übertragen werden, die durch Zecken übertragen werden. Das ist alles etwas, was in diesem Gesamtkonzept mit eine Rolle spielt. Was natürlich auch wichtig ist in diesem Gesamtkonzept One Health inklusive der Umwelt, sind dann Faktoren wie Globalisierung, globaler Reise- und Warenverkehr, Klimaänderungen. Alles das wirkt sich sehr direkt auf unsere Gesundheitssituation aus und auch auf die Bedrohung, die durch Infektionserreger zu uns kommen.
Sie haben eben davon gesprochen, dass verschiedene Dinge in unserer Umwelt ja indirekt Erreger tragen kann. Das heißt zum Beispiel, die können im Boden sein, in der Luft sein oder wie muss ich mir konkret vorstellen?
Ja, sicherlich kann das überall sein. Ich meine, es sind Erreger, gerade von Magen-Darm-Erkrankungen, reichern sich in bestimmten Nahrungsmitteln an. Das wissen wir seit längerer Zeit. Wir wissen natürlich auch, dass zum Beispiel jeder Verzehr von nicht gekochtem, nicht gegartem Fleisch grundsätzlich ein Risiko darstellt. Deswegen muss man jetzt nicht auf sein Mettbrötchen verzichten. Man muss nur immer klar sein, dass natürlich ein rohes Fleisch ein höheres Risiko trägt als gekochtes Fleisch. Es vorher schon gesagt worden, wir leben immer mit Risiken.
Ich möchte nochmal mit einem besonders extremen Beispiel auf das kommen, was Sie eben gerade gesagt haben, dass Dinge wie Boden, Wasser, Wildtiere in unserer Umwelt eine Rolle spielen bei diesem One Health-Gedanken. Und das konkrete Beispiel, was ich meine, das findet man in Deutschlands Wäldern. Hier konnte man auch bei Wildtieren multiresistente Erreger nachweisen. Und die waren zum Teil sehr ähnlich zu Erregern aus der Human- und Tiermedizin. Selbst wenn man bei One Health jetzt von dem Grundsatz, es hängt alles mit fast allem zusammen, ausgeht, wie konnten diese Tiere in freier Wildbahn an solche Erreger kommen, die Resistenzen gegen Antibiotika entwickelt haben? Also ich meine, denen hat ja sicher keiner einen Wirkstoff gegeben.
Nein, aber die Erreger waren natürlich ausgeschieden. Die Erreger gelangen in die Umwelt. Das kann direkt gesehen, das kann auch indirekt geschehen. Das heißt, wenn infizierte Gülle ausgebracht wird, wenn auch wir letztendlich unsere Ausscheidungen von uns geben, dann ist da natürlich immer genauso viel Bakterium mit dabei, was vorher gesagt worden ist. Wir bestehen nun mal zu einem großen Teil aus Erregern, aus Bakterien. Das führt natürlich auch dazu, dass sich Wildtiere dann anstecken können. Andererseits sind Wildtiere natürlich selber Organismen, die genau den gleichen Prinzipien unterliegen. Das heißt, die haben selber ihre Bakterien, ihre Fauna, ihre Flora. Und insofern ist das natürlich schon wieder ein sehr enges Zusammenspiel zwischen den beiden. Wir wissen aber natürlich auch, dass für manche Erreger Wildtiere gerade das Reservoir darstellen. Also gerade aus dem Wildtierbereich die Infektionen erst in den Nutztierbereich und nachher auf den Menschen übergehen. Das heißt, der direkte Kontakt zwischen Wildtier und Nutztier, Nutztier und Mensch, das ist so eine Stafette, wo dann Erreger auch auf den Menschen treffen können.
Die Erreger, von denen ich eben gesprochen habe, bei dem Beispiel mit den Wildtieren, das sind die sogenannten ESBL-bildenden E. coli, also Bakterien, die vor allem Infektionen im Magen-Darm-Bereich auslösen können und die multiresistent sind gegen Beta-Lactam-Antibiotika. Diese Antibiotika, die sollen E. coli eigentlich bekämpfen, indem sie den Aufbau der Zellwand verhindern. Und genau diese multiresistenten Erreger, die stehen auch im Zentrum von einem anderen wichtigen Aspekt, wenn wir über One Health sprechen, und das ist die Mobilität. Eine Studie unter Menschen, die aus aller Welt zurück nach Deutschland kamen, die hat kürzlich eine klare Tendenz gezeigt. Besonders wer aus Indien oder Südostasien zurückkam, der trug danach plötzlich multiresistente E. coli in sich, vorher nicht. Und auch eine Studie der Westfälischen Universität Münster zusammen mit dem Robert-Koch-Institut konnte durch Untersuchungen von Flughafentoiletten zeigen, wie resistente Keime von Reisenden ja quasi eingeschleppt werden. Vor dem Hintergrund von One Health, was bedeutet es für die Ausbreitung in Zukunft, wenn die Menschen diese Erreger erstmal hierher gebracht haben?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Also zunächst mal ist es ein One Health Problem. Warum? In den Ländern, über die Sie gerade sprachen, also nehmen wir als Beispiel Indien, in diesen Ländern ist der Einsatz von Antibiotika quasi gar nicht reglementiert. Und in diesen Ländern geschieht auch Folgendes. Dort gibt es auch Firmen, die Antibiotika selber herstellen. Dort gibt es teilweise ein sehr schlechtes Abwassermanagement. Dort gelangen zum Beispiel Antibiotika tatsächlich ins Wasser, in die Umwelt. Und durch den Eintrag von Antibiotika in die Umwelt werden in der Umwelt antibiotikaresistente Bakterien angereichert. Die sind also da und werden durch Antibiotika angereichert. Das ist der Hauptgrund, warum sie tatsächlich, wenn sie nach Indien fahren, ein erhöhtes Risiko haben, solche Erreger zu tragen. Das ist ein klassischer One Health Aspekt. Wenn das Trinkwasser, die Wasserqualität, die Wasserhygiene in diesen Ländern so gut wäre, wie sie in Deutschland etwa ist, dann hätten wir dort wesentlich weniger Übertragung von multiresistenten Bakterien. Und ist ja klar, dass das Wasser von Tieren genauso getrunken wird, wie es dann auch teilweise eben als Trinkwasser für den Menschen gilt. Das ist ein klassischer One-Health-Ansatz, Trinkwasser.
Das heißt, da sind die multiresistenten Erreger am Anfang vielleicht auch erstmal wenige im Wasser und dann kommen Antibiotika hinein und nur diese resistenten Erreger überleben eben, ja?
Also das ist überhaupt das Grundprinzip der Entstehung von Resistenzen. Wir müssen davon ausgehen, dass diese Bakterien diese ganzen Resistenzen schon besitzen. Sie sind Milliarden Jahre alt. Wir Menschen, uns gibt es erst seit rund 7 Millionen Jahren. Das heißt, also die resistenten Bakterien sind schon ewig da. Wir reichern sie an durch Antibiotikagabe. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Darum müssen wir mit Antibiotika sehr, sehr sorgsam umgehen.
Aber nun haben wir diese vielen Reiserückkehrer, die es mitbringen, zum Beispiel aus dem Thailandurlaub, sage ich jetzt mal, oder eben von der Reise nach Indien. Und dann sind diese Erreger hier. Ja. Flughafen Tegel zum Beispiel. Und dann bringt man die natürlich weiter mit in seine Wohnungen, an seine Arbeitsstelle und so weiter und so fort. Was bedeutet das dann? Was passiert da weiter?
Also das ist wichtig. Also zunächst mal ist es eine Eintagsquelle. Diese Eintagsquelle hat natürlich zunächst mal für die ganze Population oder für die Menschen in Deutschland keine große Bedeutung. Sie hat dann Bedeutung, wenn dieser Patient zum Beispiel in ein Krankenhaus kommt und würde dort diese Erreger verbreitern. Es heißt aber Folgendes auch. Obwohl ja sehr viele Menschen reisen, inzwischen ist die Globalisierung so umfänglich geworden, dass ja der Reiseverkehr kontinuierlich ansteigt. Wir haben relativ geringe Raten von Resistenzen mit ESBL produzierenden Bakterien, weil wir lokal Maßnahmen gegen die Verbreitung noch durchführen können. Das heißt, wir können etwas unternehmen, aber wir können es nur unternehmen in diesem One Health Ansatz. Denn wenn nur die Menschen, die Humanmediziner sich darum kümmern, dass die Menschen in den Krankenhäusern besonders behandelt werden, aber vergessen wird, dass zum Beispiel zwischen Mensch und Tier Ausbreitungen sind und dass zum Beispiel Abwässer aus Krankenhäusern natürlich auch solche Erreger tragen können, dann tragen wir wiederum zu einem Zyklus bei. Wir haben die technischen Möglichkeiten, das zu verhindern. Und das ist das, was wir versuchen in diesem Konzept. Wir versuchen immer allen sogenannten Stakeholdern klarzumachen, wo seine Verantwortung liegt und wo er mit oder sie mit beitragen kann, dass die Verbreitung von diesen Erregern verringert wird.
Also das heißt, letztendlich, wenn dieser Erreger einmal aus dem Ausland nach Deutschland mitgebracht wurde, zum Beispiel von der Flugreise, dann kann es sein, dass er nach einer Zeit sich in der Landwirtschaft wiederfindet, vielleicht sogar bei Wildtieren, in Krankenhäusern, also letztendlich in alle Richtungen gehen kann. Ist das, was One Health uns sagen will an der Stelle?
Möglich ist das. Die Chance ist nicht sehr groß natürlich, weil es ja nur ein Erreger ist, aber es ist eben möglich. Und das ist diese Überlegung, die man im Kopf haben muss, wenn man eine bestimmte Infektionsquelle versiegen möchte, dann muss man an verschiedenen Stellen arbeiten, um das zu erreichen. Das ist das One Health Konzept, das zu verstehen, dass auch in anderen Sektoren, in denen wir unterwegs sind, Maßnahmen getroffen werden müssen und dass diese Maßnahmen zusammen getroffen werden müssen. Das ist ein ganz entscheidender Aspekt, ja.
Wir haben jetzt über verschiedene konkrete Beispiele gesprochen, bei denen der Übergang von Erregern und ihren Resistenzen zwischen verschiedenen Systemen eine Rolle spielt. Herr Mettenleiter, Sie sagen, das haben Sie vorhin auch schon angedeutet, diese übergreifende Sicht auf das Thema wird gerade heute immer wichtiger und es gibt verschiedene Trends, die das begünstigen, dass es diese Übergänge gibt. Was sind diese Trends? Vielleicht können Sie noch mal einen Überblick geben in unserem Leben 2016, die Verbreitung von Resistenzen begünstigen.
Also die Globalisierung, das ist gerade genannt worden, ist sicherlich ein ganz wesentlicher Aspekt, dass wir heute mit Reservoiren, mit Erregern in Kontakt geraten, hier bei uns, in diesen Kontakt sind wir früher nie gekommen. Das ist eine völlig andere Situation. Also wir haben früher zum Beispiel im tierischen Bereich immer von exotischen Infektionen gesprochen. Ich sage in der Zwischenzeit, es gibt keine exotischen Infektionen mehr, denn was heute exotisch ist, das kann morgen vor unserer Haustüre stehen. Das heißt, wir sind also in der Zwischenzeit schon so, dass alles, was irgendwo auf der Welt als Erreger auftritt, auch sehr, sehr schnell bei uns landen kann.
Aber ist es nur Reiseverkehr? Ist es nur Warenverkehr?
Es ist nicht nur Reise- und Warenverkehr. Da spielt natürlich auch, spielen Faktoren auch eine Rolle, wie zum Beispiel der Klimawandel. Das ist noch ein bisschen schwierig einzuschätzen, aber es gibt Szenarien, die sagen, dass wir durch den Klimawandel natürlich auch eine andere Ökologie bekommen und in der anderen Ökologie sich da auch dann wieder andere Erreger und andere Erregerüberträger, andere Vektoren breit machen. Es gibt Anzeichen dafür, dass sowas bereits jetzt stattfindet. Das ist noch nicht überall so überzeugend, wie ich mir das vorstellen würde, aber die Anzeichen sind durchaus da und wenn die Entwicklung so weitergeht, dann kann das durchaus relevant sein.
Wenn wir von multiresistenten Erregern sprechen, dann werden vom Robert-Koch-Institut viele der Menschen, die uns jetzt auch gerade zuhören, also Landwirte und Tierärzte, als Risikogruppe eingestuft. Was bedeutet das genau? Wie groß ist das Risiko, dass was passiert?
Na, das ist unterschiedlich. Ich meine, zum Beispiel bei den MRSAs ist es so, dass da die Tatsache, dass es zu einer Kolonisierung des Menschen kommt, das ist jetzt keine Infektion, das ist eine Kolonisierung.
Also dass sich die Bakterien im Körper anreichern.
Die Bakterien sich im Körper anreichen, ohne dass sie aber den Organismus krank machen, also den, was weiß ich, Schweinehalter krank machen. Da ist es schon so, dass bei denjenigen, die sehr intensiven Kontakt zu Schweine haben, diese Kolonisierungsraten extrem hoch sind. Das geht also bis über die 90%. Das heißt, man sieht schon, dass es hier diesen Austausch von Erregern gibt. Das bedeutet zunächst einmal, wenn das inapparent, also ohne Klinik verläuft, bei einem gesunden Menschen, merkt man da gar nichts davon. Aber wenn solche Fälle eintreten, wie es Lothar Wieler vorher gesagt hat, es kommt zur Ausbruch von Krankheit, es kommt zur Immunsuppression, es kommt zu invasiven Eingriffen und Ähnliches, dann ist das natürlich schon, kann das eine wichtige Rolle spielen als ein Faktor, der später als Risikofaktor dargestellt werden muss.
Aber wir haben ja trotzdem, das haben Sie auch gerade schon angedeutet, jetzt nicht haufenweise kranke Landwirte in Deutschland. Also auch wenn eine Mehrheit um die 80% der Schweinehalter sind, glaube ich, zum Beispiel multiresistente MRSA-Bakterien in sich trägt, denen geht es ja erstmal gut. Und insofern setzt man ja sich vielleicht auch nicht sofort tagtäglich damit auseinander.
Ja, das, was ich gerade sagte, die Kolonisierung ist völlig ungefährlich. Das heißt, man trägt diese Erreger dann mit sich. Das machen viele, die mit Nutztieren oder gerade mit Schweinen zu tun haben. Kritisch wird das dann, wenn besondere Situationen auftreten, die ich gerade geschildert hatte, mit einer Immunsuppression, mit einer OP, Einlieferung in ein Krankenhaus, dann kann das alles plötzlich dann explodieren und diese Erreger sich, weil sie nicht mehr in Schach gehalten werden können, durch das Immunsystem entsprechend dann ausbreiten.
Herr Professor Wiele, es gibt die Möglichkeit, eine sogenannte Dekolonisierung zu machen. Also Kolonisierung hatten wir ja gerade besprochen, dass sich die Erreger im Körper anreichern. Dekolonisierung jetzt also. Das heißt, man versucht, die Dichte der Besiedlung multiresistenter Bakterien zu verringern. Das ist ja sicherlich nicht einfach, das zu machen. Wie funktioniert das und wäre das sinnvoll für einen Landwirt oder einen Tierarzt?
Naja, also bezogen auf MRSA gibt es da sehr, sehr gute Protokolle, das sind Salben, mit denen man bestimmte Körperöffnungen einreibt über eine bestimmte Zeit. Und man weiß sehr gut, dass dann die Kolonisierung wirklich reduziert ist, beziehungsweise die Kolonisierung wirklich ein Ende gefunden hat.
Und wann sollte ich das möglicherweise in Erwägung ziehen, das tatsächlich zu machen?
Also stellen Sie vor, Sie gehen ins Krankenhaus, Sie müssen operiert werden. Sie haben aus irgendeinem Grund, steht eine Operation an. Bei einer Operation wird irgendeine Körperstelle eröffnet in der Regel, entweder minimalinvasiv oder auch größer. Und sobald eine Körperstelle öffnet ist, besteht die Gefahr, dass dort eine Infektion hineingelangt. Und das ist ein klassischer Fall, wo man sagt, hoppla, wenn dieser Mensch kolonisiert ist mit einem MRSA, dann werden wir den dekolonisieren, damit dieser MRSA keine Chance hat, in diese OP-Wunde einzuwandern.
Sie hören den Schweinecast, heute zum Thema One Health. Herr Professor Wieler, wenn wir One Health verstehen, grob gesagt, als dass alles mit allem zusammenhängt, dann sind wir ja eigentlich bei was, das schon vor Jahrhunderten in der Philosophie oder sogar im Buddhismus auftauchte und das nicht wirklich neu ist. Böse gesagt, könnte man jetzt auch so rumdrehen, zu sagen, andersrum hängt nichts mit nichts zusammen. Was sind trotzdem Gründe und Anhaltspunkte, dass man dieses Konzept One Health nicht negieren kann?
Also es sind ja die Fakten. Ja, wir sprechen in diesem Schweinecast ausschließlich über Infektionskrankheiten. Und wir wissen, dass Infektionskrankheiten, manche davon können eben zwischen Tier und Mensch ausgetauscht werden. Manche befinden sich im Boden, werden ausgetauscht. Die Infektionsquelle ist ein verunreinigter Boden. Manche werden über Vektoren, also über Mücken oder Zecken zum Beispiel, verteilt. Das heißt also, wir haben ja ein viel größeres Bewusstsein heute und wir haben natürlich vor allen Dingen eine viel größere Kenntnis, als das früher der Fall war. Das heißt, alles hängt mit allem zusammen, das ist nicht nur philosophisch, sondern das stimmt ja auch. Aber wir haben ja heute viele technische Möglichkeiten und wir haben natürlich auch heute aus meiner Sicht aufgrund dieser Möglichkeiten auch eine viel größere Verantwortung. Die Verantwortung, über die wir sprechen, betrifft eben, wenn es um diese Erreger geht, über die wir reden, den Tierhalter. Sie betrifft eben auch den Menschen, den Landwirt, den Tierarzt, den Arzt. Aber es ist natürlich nicht jedem bewusst, dass er diese Verantwortung trägt. Das heißt also, etwas, was wir gerade in Infect Control ja auch vermitteln, ist, dass wir viele der relevanten Gruppen mitnehmen wollen, um ihnen zum einen das Wissen mitzugeben, dass sie eine Verantwortung tragen, ihnen aber auf der anderen Seite auch die Möglichkeit geben, diese Verantwortung zu tragen, indem wir ihnen auch Rezepte an die Hand geben, das zu tun.
Da sind jetzt schon verschiedene Schlussfolgerungen, die man aus der Idee One Health ziehen sollte. Am Anfang haben Sie gesagt, naja, es sind die Fakten, die dafür sprechen, dass wir dieses Konzept nicht negieren können. Welche Fakten meinen Sie?
Also nehmen wir, wir beschränken uns ja hier auf Infektionserreger. Wir haben Erreger, die werden von Tier auf Mensch ausgetauscht. Das ist also ein Fakt. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel einen direkten Kontakt haben mit einem infizierten Menschen oder einem infizierten Tier, dann und wir sind immunsupprimiert, dann sollten wir uns von diesem Tier oder von diesem Mensch fernhalten. Wir können ja die Ansteckungsgefahr selber reduzieren durch unser eigenes Verhalten. Es gibt Zahlen, die wir generieren oder die am Friedrich-Löffler-Institut oder am Robert-Koch-Institut generiert werden. Zahlen von Besiedlungsraten, MRSA-Besiedlungsraten von Menschen. Wir wissen, dass es Krankenhäuser gibt, in der es höhere MRSA-Besiedlungsraten gibt, weil in den Krankenhäusern das Hygienekonzept nicht genügend durchgesetzt wird. Wir können also sehr viele Dinge direkt mit bestimmten Aktivitäten von Menschen in Verbindung bringen. Und dann müssen wir natürlich Handel und Konzepte entwerfen, wie wir die Situation verbessern.
Sie haben am Anfang eben gesagt, naja, zum Beispiel von einem infizierten Tier fernhalten. Landwirt und Tierarzt kann das natürlich nicht, ne?
Ja, aber wenn zum Beispiel ein, zum einen kann man natürlich Maßnahmen fahren. Es gibt Schutzmaßnahmen, auch mit im Umgang mit Patienten, die infektiös sind, oder mit Tieren, die infektiös sind. Und das zweite ist ja wiederum das Verhalten danach. Also man kann zum Beispiel Schutzkleidung anziehen, diese Schutzkleidung dann eben hinterher nicht mehr weitertragen. Also es gibt genug Schutzmaßnahmen, die professionelle Leute natürlich auch kennen.
Herr Professor Mettenleiter, Herr Wieler hat das jetzt eben schon angedeutet. Es gibt einiges an Wissen im Zusammenhang mit diesem One Health Gedanken. Was sind für Sie die Schlüsse, die man daraus ziehen muss, um dieses Konzept in der Praxis wirklich mit Leben zu füllen?
Nee, ich glaube, die Schlussfolgerungen liegen eigentlich auf der Hand. Die Schlussfolgerungen heißen, es kann nicht jeder von uns hinarbeiten, sondern wir müssen kooperieren, wir müssen interdisziplinär arbeiten und wir müssen das Ganze in dem groben Kontext sehen oder in dem großen Kontext sehen, den ich vorher skizziert hatte. Also diese traditionelle Herangehensweise zu sagen, jeder löst nur jetzt sein eigenes Problem in einer relativ kleinteiligen Art. Ich glaube, das ist schon lange aus und das weitet sich auch immer mehr aus. Die Tatsache, dass Sie gesagt haben, na gut, alles hängt mit allem zusammen, klingt in erster Linie recht trivial. Aber das muss man sich auch erstmal ins Bewusstsein rufen, dass das wirklich so ist. Das heißt also, wir müssen in diesem Kontext arbeiten und vor allen Dingen eben auch forschen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wichtig in den letzten Jahren sich entwickelt hat, dass wir in den Forschungsarbeiten, in den Arbeiten der grundlegenden Erkenntnisse enger zusammengefunden haben. Das ist natürlich auch nicht neu. Das ist etwas, was Virchow schon von mehr als 130 Jahren postuliert hat, dass Veterinärmedizin und Humanmedizin eigentlich viel mehr Gemeinsamkeiten als Trennendes haben und sehr viel enger zusammenarbeiten sollten. Und das ist eigentlich so ein bisschen auch der Einstieg in das erweiterte One Health-Konzept gewesen, das jetzt eben auch noch Umweltfaktoren mit einschließt. Und der Bereich, der hat sich in den letzten 10, 15 Jahren deutlich weiterentwickelt. Und das ist nicht nur dadurch dokumentiert, dass wir beide jetzt hier am Tisch sitzen. Das wäre vielleicht vor 20 Jahren so noch nicht gewesen, weil die Humanmedizin sehr menschzentrisch gedacht hat, die Tiermedizin natürlich sehr tierzentrisch. Und die Interaktion zwischen den beiden, naja, sagen wir mal, eher etwas in den Hintergrund getreten sind.
Herr Professor Wieler, wie wäre das denn vor 20 Jahren gewesen?
Vor 20 Jahren gab es einzelne Personen, die das natürlich gelebt haben, aber inzwischen ist daraus definitiv ein Verständnis, ein größeres Verständnis geworden. Das heißt also, es gibt nicht nur einzelne Wissenschaftler, die wissen, dass das richtige Konzept ist, sondern das geht über große Gruppen hinweg. Das Verständnis ist definitiv größer geworden und die Bereitschaft ist größer geworden, weil man erkannt hat, dass es notwendig ist.
Herr Mettenleiter, Sie haben eben gesagt, wir sind auch in der Grundlagenforschung vor allem ein gutes Stück weitergekommen, dass wir da gemeinsam denken, Human- und Veterinärmedizin. Und hören uns Tierärzte, ja, aber insbesondere auch viele Schweinehalter zu. Und die werden sich bestimmt fragen, was soll ich am Ende jetzt in meinem Alltag daraus machen?
Na, im Alltag ist es so, dass wir natürlich auch gerade in der Schweinehaltung doch Hygienestandards in der Zwischenzeit haben. Die sind rechtlich verbindend. Es gibt eine Schweinehaltungshygieneverordnung, das heißt, die müssen eingehalten werden. Und das ist schon ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung, den wir früher nicht hatten.
Wir haben vorhin über das Beispiel gesprochen, dass resistente Erreger zum Teil auch bei Wildtieren auftauchen, die ja nun weder zu Menschen noch zu Wirkstoffen noch zu Nutztieren großartigen Kontakt haben. Wenn wir das bedenken, ist es dann nicht für einen zum Beispiel schweinehaltenden Betrieb unmöglich, Resistenzen komplett in den Griff zu bekommen, dann wäre ja nicht mal die gute biologische Haltung von Tieren draußen sicher.
Sicher ist sie auch nicht, um das mal auch deutlich klar zu machen. Natürlich ist eine Haltung draußen im Freiland all den Erregern exponiert, die eben im Freiland so vorkommen. Dazu gehören natürlich auch Bakterien und dazu gehören, weil sie grundsätzlich immer vorhanden sind, auch multiresistente Bakterien. Die Frage ist, selektiere ich durch bestimmte Haltungsmaßnahmen, durch bestimmte Behandlungsmaßnahmen, selektiere ich die so raus, dass sie sich bevorzugt anreichern. Das heißt also, wir wollen keine sterilen Haltungssysteme, die es sowieso nicht gibt, aber wir wollen Haltungssysteme, die Risiken, die das beinhaltet, möglichst minimieren.
Wo sehen Sie denn bei Tierhaltern und Tierärzten noch die größten Baustellen?
Ich glaube, die größten Baustellen sind immer noch darin begründet, dass vielen nicht klar ist, was eigentlich die Konsequenzen eines übermäßigen, unnützen Einsatzes von Antibiotika sind. Das gilt für die Veterinärmedizin und das gilt für die Humanmedizin. Es ist manchmal überraschend, wie wenig diese beiden Gruppen sich eigentlich bewusst sind, was sie damit tun. Ja? Da hat sich so ein Automatismus entwickelt, vielleicht in den letzten Jahren, Antibiotika sind da, sie sind zum Großteil ja auch relativ günstig. Das heißt, sie können auch in großen Mengen eingesetzt werden und man macht sich dann gar nicht mehr die Mühe, sich darüber klar zu werden, ob diese bestimmte Indikation, dieses bestimmte Krankheitsbild oder auch die Behandlung einer bestimmten Tiergruppe nun wirklich Antibiotika erfordern würde oder nicht. Und allein schon durch dieses, was ja im Englischen die Antibiotic Stewardship genannt wird, das heißt, sich zu überlegen, wo sind denn realistische, begründete Einsatzmöglichkeiten für Antibiotika. Ich glaube, damit wären wir schon einen deutlichen Schritt weiter und ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg, aber da ist noch Aufklärungsarbeit zu leisten.
Herr Professor Wieler, Sie haben schon Ansatzpunkte für die Humanmedizin mit Blick auf One Health vorhin ein bisschen genannt. Welche Hausaufgaben geben Sie da sonst noch auf?
Also das Erste ist, dass die Kolleginnen und Kollegen sich natürlich diesem Feld öffnen. Das ist ja klar. Das sagt der Mettenleiter schon, das ist ja nichts Neues. Wir wissen ja, dass Krankheit und Gesundheit generell in der Humanmedizin, also bei den Menschen, einfach sehr stark mit dem sozialen Status und mit der Bildung zusammenhängt. Das heißt also, das ist etwas, wo wir dran arbeiten müssen, dass die sozialen Ungleichheiten einfach geringer werden und dass die Bildungsstände größer werden insgesamt. Damit können wir schon viel erreichen, weil wir auf andere Art und Weise das Wissen um diese bestimmten komplexen Gegebenheiten auch gar nicht vermitteln können. Ja, das heißt also, das ist ein Punkt, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Sie haben vorhin gesagt, dass dieses Zusammentreffen, was wir hier heute haben, also von Ihnen, Herr Professor Wieler, als Präsident des Robert-Koch-Instituts und von Ihnen, Herr Professor Mettenleiter, als Präsident des Friedrich-Löffler-Instituts, also Humanmedizin und Veterinärmedizin, dass das so vor 20 Jahren vielleicht gar nicht möglich gewesen wäre oder es es zumindest nicht gegeben hätte. Jetzt möchte ich zum Schluss nochmal andersrum fragen. Was wünschen Sie sich denn für One Health in 20 Jahren? Wo sollen wir bis dahin stehen?
Also ich würde mir wünschen, dass wir über One Health gar nicht mehr reden müssen, sondern dass One Health ganz selbstverständlich ist. Wir müssen uns im Moment immer noch sehr unter dem Begriff One Health sammeln, um die Leute zusammenzubringen. Ich glaube, das ist hoffentlich in 20 Jahren nicht mehr notwendig, sondern dass diese Interaktionen, die wir jetzt unter dem Begriff One Health realisieren, dass die einfach gängig sind, dass die tagtäglich stattfinden und dass dieses One Health-Konzept so selbstverständlich geworden ist, dass man es nicht mehr in den Vordergrund stellen muss.
In dem Zusammenhang, wie arbeitet dann ein Tierarzt oder Landwirt in 20 Jahren mit im Hinblick auf dieses Konzept?
Ein Landwirt wird wahrscheinlich nicht viel anders arbeiten als jetzt. Er wird sich vielleicht bewusster sein, dass das, was er macht, eben weitere Auswirkungen hat. Inwieweit wir weiter so eine strikte Trennung haben in der tiermedizinischen und humanmedizinischen Betreuung, das weiß ich nicht. Ich glaube, es sollte so sein, dass die Interaktionen zwischen den beiden einfach viel selbstverständlicher werden.
Herr Professor Wieler, was sagt Ihr Zukunftsblick?
Es ist die Offenheit, die wir den jungen Nachwuchsleuten geben müssen, die Offenheit für den Blick in andere Gebiete. Und ich habe auch da das Gefühl, dass gerade die Jugend wesentlich mehr bereit ist, über Tellergrenzen hinwegzuschauen. Insofern bin ich auch sehr optimistisch, dass diese Dinge, über die wir heute reden, in 20 Jahren tatsächlich Alltag sind.
Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei meinen beiden Gästen heute in dieser ersten Ausgabe des Schweinecasts. Das waren Professor Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts und Professor Thomas Mettenleiter, Präsident des Friedrich-Löffler-Instituts für Tiergesundheit. Ihnen beiden ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne, vielen Dank.
Sehr gerne, jederzeit wieder in der Konstellation.
Und wenn Sie jetzt Lust haben, unsere Infos zum Thema One Health nochmal nachzulesen oder sich noch etwas intensiver mit dem Thema zu beschäftigen, dann lege ich Ihnen unsere Broschüre ganz besonders ans Herz. Die können Sie jetzt runterladen unter RAI, also R-A-I, rai-projekt.de/schwein. Mein Name ist Sven Bottesch, bedanke mich sehr herzlich für Ihr Interesse am Schweinecast und freue mich schon auf Sie in der nächsten Folge. Dann diskutieren wir die Frage, wie relevant sind Antibiotikaresistenzen in der Schweinehaltung? Ein Wissenschaftler und eine Landwirtin sind dann bei mir zu Gast und wir werden darüber sprechen, was es bringt, die Resistenzsituation im eigenen Stall genau zu beobachten. Und dabei werden wir natürlich auch immer im Blick haben, welche wirtschaftlichen Zwänge und Schwierigkeiten es im Alltag gibt. Das wird spannend. Ich freue mich auf Sie, freue mich, wenn Sie dann wieder zuhören und sage bis dahin.